Der Friede des Herrn sei mit euch allen. Amen. Vorige Woche hatten wir die große Freude, ein gerade geborenes Enkelkind auf dem Arm halten zu dürfen. Was ist so ein neues Leben doch für ein Wunder? Und welche Veränderungen sind mit der Geburt eines neuen Menschen auch immer verbunden? Natürlich ist das keine Überraschung. Man kann sich ja bis zu 9 Monate lang darauf vorbereiten. Aber wenn das Kind dann da ist, dann stellt sich das Leben doch noch einmal ganz anders und neu dar. Ich habe gestaunt, wie sich in kürzester Zeit doch die Gegebenheiten wieder ordnen. Nicht mehr von der Nabelschnur ernährt, empfindet das Neugeborene plötzlich Hunger und äußert das auch. Aber dann beginnt auch schon die Milchproduktion bei der Mutter, bald entsprechend Bedarf und Angebot einander, und immer mehr Ruhe kehrt ein. Nach der Krise der Geburt spürt das Kind auch außerhalb des Mutterleibes Geborgenheit. Diese Erfahrungen und Bilder nutzt unser heutiger Predigttext, um, wie schon vor 2500 Jahren zum ersten Mal und danach immer wieder, Vertrauen in Gott wachsen zu lassen. Wir lesen im Buch des Propheten Jesaja im 66. Kapitel. Freut euch mit Jerusalem. Jubelt über diese Stadt alle, die ihr sie liebt. Früher habt ihr um sie getrauert, doch jetzt dürft ihr singen und jubeln vor Freude. Lasst euch von ihr trösten wie ein Kind an der Mutterbrust. Trinkt euch satt. Genießt die Pracht dieser Stadt. Denn ich, der Herr, sage euch, Frieden und Wohlstand werden Jerusalem überfluten wie ein großer Strom. Ich lasse den Reichtum der Völker hereinfließen wie einen nie versiegenden Bach. Und an dieser Fülle dürft ihr euch satt trinken. In der Stadt werdet ihr euch wie Kinder fühlen, die ihre Mutter auf den Armen trägt, auf den Schoß nimmt und liebkost. Ich will euch trösten wie eine Mutter ihr Kind. Die neue Pracht Jerusalems lässt euch den Kummer vergessen. Wenn ihr das alles seht, werdet ihr wieder von Herzen fröhlich sein und neue Lebenskraft wird euch durchströmen. Es sind damals in ihrem Glauben angefochtene Menschen, zu denen der Prophet im 5. Jahrhundert vor Christus spricht. Sie hatten sich im Exil da in Babylon eine mehr oder weniger bescheidene Existenz aufgebaut. Das war nicht das große Los, aber sie besaßen wieder einige Sicherheiten und ein geregeltes Leben. Das hatten sie nun aufgegeben, um wieder in die alte Heimat zu ziehen. Propheten hatten ihnen zugesagt, dass man dort an die Geschichte vor dem Exil anknüpfen könnte, an die Geschichte eines Volkes mit seinem Gott im versprochenen Land. Und da hatten sie ihre Sicherheiten losgelassen, waren aufgebrochen, hatten etwas gewagt. Großartige Bilder standen ihnen vor Augen, Bilder davon, wie es in und um Jerusalem wieder erneut aufwärts gehen sollte. Von blühenden Landschaften war die Rede gewesen. Aber der Aufschwung hatte auf sich warten lassen. Mühsam gestaltete sich alles. Und manchmal ging es gefühlt überhaupt nicht voran. Die Wirtschaftsdaten stagnierten. Auch von der erwarteten Einheit im Volk war nicht viel übrig geblieben. Die inneren Spannungen nahmen zu. Manche liberalen Tendenzen galt es abzuwehren und solche Auseinandersetzungen im Glauben, die zermürbten, die nahmen die Freude. Die Menschen fühlten sich überfordert, ohne Begeisterung. Man erzählte sich gegenseitig immer nur, wie viel besser es früher gewesen sei. Und nun fordert der Prophet zur Freude auf. Damit verbreitet er in dieser Lage keineswegs einen Zweckoptimismus. Nein, er möchte falsche Erwartungen heilen und behutsam korrigieren. Gott schafft Neues, jawohl. Gott schafft Neues, aber viel nachhaltiger, als ihr euch das vorstellt. Er baut sein Reich, indem er Menschen verändert. Er baut sein Reich, indem er Herzen wandelt und nicht nur die Wirtschaft nach vorn bringt. Er baut sein Reich, indem er neues Leben in euch schafft. Das ist jetzt kein Rückzug auf die inneren Werte, weil es mit den äußeren nicht so richtig klappt. Das ist auch nicht das Ausweichen auf unverfängliches Terrain, so auf schwer nachprüfbare Fakten. Denn seien wir doch mal ehrlich, wirtschaftlicher Aufschwung, politische Stabilität, Gesundheit und all diese erstrebenswerten Dinge, die sind doch am Ende vergleichsweise leichter zu erzielen als die Veränderung eines menschlichen Herzens. Das kann man ja irgendwie manchmal sogar noch machen, aber dass sich ein Herz verändert? Denken wir mal 37 Jahre zurück. Da gab es hierzulande eine so nicht erwartete, ziemlich plötzliche Veränderung der äußeren Bedingungen. Ab und zu geschieht sowas ja an der Welt. Und viele von uns hatten das Vorrecht, so eine Zeitenwende zu erleben, was nicht jede Generation von sich sagen kann. Lang gehegte Wünsche gingen von einem Tag auf den anderen in Erfüllung. Freizügigkeit, eine gesündere Wirtschaft, viele neue Möglichkeiten eröffneten sich. Aber haben sich dadurch die Menschen verändert? Haben wir uns dadurch verändert? Haben wir nicht die alten Verhaltensweisen und Probleme auch in die neuen Verhältnisse mitgenommen? Der Wohlstand und die äußere Gesundheit machen das Herz des Menschen noch nicht heil. Das Heil ist nicht vom Wohlergehen zu erwarten, obgleich das Heil, obwohl die Gottesherrschaft oft genug auch das Wohl mit sich bringt. Auch das zeigt die Geschichte. Besteht nicht darin das viel größere Wunder, dass Menschen neue Hoffnung gewinnen, dass sie heile Beziehungen bekommen, eine heile Beziehung zu sich selbst, eine heile Beziehung zu Gott, eine heile Beziehung zu anderen Menschen und zur Welt um sich herum. Ist das nicht das viel größere Wunder? Und das kann Gott geschehen lassen, in kürzester Zeit, wie bei einer Geburt. Im Herzen eines Menschen bricht die neue Welt die Gottesherrschaft an, wie bei der Schöpfung, auf einmal aus dem Nichts. Gott verändert nicht dadurch, dass er etwas schenkt. Er tröstet nicht mit Sachwerten. Er gibt nicht einfach was und zieht sich dann möglichst wieder zurück. Er verändert, er tröstet, indem er uns nahe ist, indem er Gemeinschaft schenkt, indem er uns seine Gegenwart spüren lässt. Als ich am Montag in der Grundschule in Daubitz vom Wochenende erzählen ließ, in der ersten Klasse gibt es da immer so eine Morgenrunde, wo jeder erst mal loswerden kann, was er alles so auf dem Herzen hat, da kam eine Schilderung, die ich in dieser Form nicht das erste Mal hörte. Weil ich so schön geholfen habe, hat mir Vati einen elektrischen Traktor mit Anhänger geschenkt. Damit bin ich dann den ganzen Tag durch unseren Hof gefahren und habe Sachen aufgeladen. Man stelle sich vor, was dann Ostern an Geschenken zu erwarten ist. Darin besteht ja das verbreitete pädagogische Missverständnis, als könne ein Problem durch Zahlungen oder Zuwendungen gelöst werden. Dabei kommt es im Miteinander auf die viel aufwendigere und anstrengendere persönliche Zuwendung an. Und genau die schenkt Gott, damals in Israel und heute in Königshofen. Menschen erfahren Geborgenheit in der Beziehung zu Gott. Sie können bestätigen, er macht alles neu, auch wenn scheinbar äußerlich alles beim Alten bleibt. Er schenkt Nähe wie eine gute Mutter. Der DDR-Schriftsteller Heinz Kalau war kein Christ. Umso bemerkenswerter ist das kurze Gedicht, das er geschrieben hat. Es klingt fast, als hätte er unseren Bibeltext gekannt. Ganz wenige Worte nur. Wenn da eine Mutter wäre am Ende, wie eine Mutter ist am Anfang, wie leicht wäre das Sterben. Gott schenkt mütterliche Nähe, die allen Kummer nicht vergessen lässt, aber stillt. Und das passiert mitten in den kriegerischen Auseinandersetzungen, mitten im Chaos unserer Zeit, so wie es damals in den chaotischen Verhältnissen und Auseinandersetzungen geschah. Er schenkt diese Nähe auch dadurch, dass er uns an seinen Tisch ruft, dass er mit uns das Mahl hält. Das ist eins dieser Zeichen, die wir wahrnehmen können. Wenn es sehr laut wird, wenn Getöse und Lärm überhand nehmen, dann kann man sich doch noch durch Zeichen verständigen und dem anderen was mitteilen. Wenn die Negativnachrichten alles übertönen, dann erreichen uns Gesten Zeichen von Gott. Lasst uns das alles nicht für selbstverständlich nehmen. Lasst uns das nicht kleinreden, sondern lasst es uns vielmehr wahrnehmen. Lasst uns gegenseitig darauf aufmerksam machen. Guck mal. Dann haben wir eigentlich immer auch was Gutes zu erzählen. Unsere Aufgabe besteht nicht darin, die Depression zu verstärken. Vielmehr wollen wir uns, wie das auch unser Text sagt, zur Mitfreude einladen lassen. Das ist das dritte wichtige Stichwort in diesem Bibeltext, die Mitfreude. Und andere dazu einladen. Seht mal, was wir schon erleben dürfen. Seht mal, welche Zeichen Gott setzt. Diese Zeichen zu entdecken, sich daran zu freuen und daraus Mut zu schöpfen, das ist das Gebot der Stunde. 2001 titelte die Wochenzeitung Die Zeit das Wunder von Volkenroda und brachte einen Bericht über den Wiederaufbau des Klosters in diesem Ort. 1990 war die halb verfallene Klosteranlage der Zisterzienser in Thüringen weithin unbekannt. In der DDR stand sie kurz vor dem Zerfall mit allen Zeugnissen der 800-jährigen Geschichte. Das Dorf Volkenroda drohte durch Abwanderung auszusterben und mit der Schließung der Klosterkirche schien das Schicksal endgültig besiegelt. Umso erstaunlicher erscheint der geistliche und bauliche Impuls, der zum Wiederaufbau des Klosters, der 1991 aus dem Gebet heraus entstand. Aus dem Gebet heraus haben sich dort Leute gefunden, die in diesem zerfallenen Kloster leben wollten, neu anfangen wollten, ein Zeichen setzen wollten, ja eigentlich nicht nur selber wollten, sondern dazu die Aufforderung bekommen haben. Aus der Kraft des Gebets wurde Volkenroda zu einem einladenden Ort der Begegnung zwischen den Konfessionen und zwischen Menschen aus Ost- und Westdeutschland. 1994 ist dann die Jesusbruderschaft aus Gnadental damit eingezogen und eine Gemeinschaft von Menschen, einzelnen Personen und Familien, die gemeinsames Leben praktizieren. Und inzwischen ist das alles aufgebaut und ein Riesenbegegnungszentrum. Das Kloster wurde im Folgenden wieder zu einem Ort der geistlichen Einkehr, des gemeinsamen Lebens, des Arbeitens und Lernens und 2000 kam dann der Christus-Pavillon, dieser große Glasbau von der Expo in Hannover, da auch mit hin und wurde dort erneut aufgebaut. Einfach die Geschichte, eine der vielen Geschichten zum Mitfreuen. Weil es um Gottes Reich geht und nicht um die Bestätigung unserer Konzepte, sind wir zur Mitfreude eingeladen. Wenn die Zeichen gerade mal neben uns passieren und nicht unbedingt gerade bei uns, ist das kein Problem. So ein Zeichen ist ja nicht das Ergebnis der richtigen Arbeit oder der besseren Ressourcen oder der ehrlicheren Anstrengung. Es ist Gottes Geschenk. Um das Bild aus dem Prophetenwort aufzunehmen, es reicht doch, wenn das Wasser fließt, wenn der Strom fließt, auch wenn es gerade nicht auf unsere Mühlen geleitet wird. Die ehrliche Mitfreude ist ein Kennzeichen des Reiches Gottes. Viel Ermutigung geht verloren, wenn wir die Zeichen bei anderen nicht zur eigenen Freude nutzen. Die Rede vom Rückgang, von den Defiziten, hat wenig mit Glauben zu tun. Deswegen ist die größere Gemeinschaft wichtig, das über den eigenen Tellerrand gucken. Es geht nicht nur um die eigene Wohlfühlgemeinschaft und es gibt auch keinen Grund zum Neid. Deshalb kann ich auch immer nur wieder ermutigen, sich auf die Gemeinschaft mit anderen einzulassen, über die eigenen Grenzen hinaus. Die gemeinsamen Gottesdienste in unserer Stadt zum Beispiel wahrzunehmen, bei den Treffen von Christen für Görlitz dabei zu sein und dafür vielleicht auch mal auf was Eigenes zu verzichten. Wusstet ihr übrigens, dass man bei Christen für Görlitz auch Mitglied werden kann, um dieses Miteinander zu befeuern und zu unterstützen? Nicht der eigene Erfolg ist nachhaltig, sondern die Gewissheit, dass passiert, was Gott verspricht, dass eintritt, was er zusagt. Es funktioniert. Bis heute. Das ist entscheidend. Und so bekommen angefochtene Menschen einen Blick für das wirklich größere Wunder Gottes und die Mitfreude, die breitet sich aus.